D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Schönen guten Abend euch allen zusammen. Heute Abend ist dieser Tom Westerholt nicht alleine, sondern hat einen Kollegen dabei. Alex Soyer ist da. Guten Abend, Alex.
Hallo, Tom.
Du warst unterwegs für uns für eine Stunde Film und bringst uns Serienneuigkeiten mit Marco Polo.
Marco Polo heißt das Ganze, ist eine Serie und wird auf Netflix ausgestrahlt ab Freitag, ab Ende dieser Woche.
Ab Freitag. Eins der Themen heute Abend in eine Stunde Film. Außerdem gehen wir noch mal ein bisschen zurück Richtung letzte Woche. Große Weltpremiere vom allerletzten, vom dritten Hobbit-Film in London. Da war ich für euch, habe mit einigen der Schauspielern sprechen können. Natürlich gucken wir auch in den Film, der, aufgepasst, nicht am Donnerstag dieser Woche startet, sondern schon morgen, am Mittwoch. Hobbit startet einen Tag vor allen anderen. Und die Kollegin Anna Wollner haben wir auch noch auf die Reise geschickt. Die war nämlich in London, schon vor etwas längerer Zeit, und zwar beim Dreh des Films Paddington, der jetzt seit Donnerstag im Kino ist. Was sie da erlebt hat beim Filmdreh, das wird sie auch im Laufe der Sendung heute noch erzählen. Also viel zu tun die nächsten 55 Minuten. Schön, dass ihr da seid. Eine Stunde Film, los geht's.
D-Radio Wissen.
Marco, das Blut eines Abenteurers pulsiert in deinen Adern, das erkenne ich. Du musst mir vertrauen. Dich erwartet das größte Abenteuer von allen.
Ende dieser Woche startet Netflix eine neue Serie. Oder anders gesagt, Ende der Woche fällt in China ein Sack Reis um, könnte man auch sagen. Denn dass Netflix eine neue Serie an den Start bringt, ist gar nicht sowas Besonderes. Das hat der amerikanische Video-on-Demand-Dienst ja schon häufiger gemacht. Denken wir beispielsweise nur an House of Cards. Das war das erste große Ding, was sie selber gemacht haben. Mittlerweile ist Orange is the New Black eine der großen selbstgemachten Netflix-Serien. Gefeierte Eigenproduktionen, mit denen Netflix natürlich sich auch selbst zur Qualitätsmarke machen will. Mit Marco Polo soll das jetzt weitergehen. Das Besondere ist vielleicht in diesem Fall die Dimension des Neustarts, sowohl zum einen, was die Produktionskosten angeht, als auch die Menge der Menschen, die diese Serie ab dem ersten Tag sehen können werden. 90 Millionen Dollar hat die erste Staffel gekostet, die wie gewohnt wieder komplett online gestellt wird, also nicht so Folge für Folge, sondern Staffel ist da. Könnt ihr euch komplett, wenn ihr Bock habt, an einem Wochenende reinreißen. Game of Thrones war ähnlich teuer, in manchen Staffeln sogar noch teurer. Da ist natürlich der Erfolg der Serie dementsprechend auch wichtig, selbst für Netflix. Neu ist, wie gesagt, dass so eine Serie zeitgleich in 40 Ländern auf den Markt kommt. Also wir reden da von knapp 60 Millionen Nutzern, die sich das ab dem ersten Tag, ab Freitag dieser Woche angucken können werden. Alex Soyer ist da, und Alex, du hast dir die Serie schon vorab anschauen können zum einen und hast die Macher der Serie, Dan Minahan und John Fusco, getroffen und auch Hauptdarsteller Lorenzo Richelmi, Italiener.
Ganz genau, wie man hört.
Und Chin Han. Chin Han ist aber jetzt nicht ganz so ein italienischer Name.
Nein, ist tatsächlich dann Chinese, und der ist tatsächlich auch ein Star in China.
Okay, erzähl.
Ja, na, Marco Polo ist ja normalerweise, denkt man tatsächlich eher so an diesen Handlungsreisenden, aber die sind natürlich ganz anders rangegangen an die ganze Geschichte. Fusco hat bei einem Film, Forbidden Kingdom, vor ein paar Jahren, hat er die Mongolei bereist mit seinem 13-jährigen Sohn, ist da auf dem Pferd rumgeritten und hat sich
nicht gedacht, man müsste doch mal Marco Polo verfilmen.
Ganz genau, letztlich war die ganze Geschichte so, dann hat er da so ein bisschen, so ein paar Jahre dran rumgedoktert, ist irgendwann zu Harvey Weinstein gekommen tatsächlich, und irgendwann stand dann eben auch Netflix da, und da waren eben die alle Beteiligten gefunden, und man hat eben angefangen, Marco Polo zu machen. Nicht den Marco Polo, den wir alle so kennen, der große Mann der Seidenstraße, so dieser große Handlungsreisende, sagen wir es mal so, sondern in diesem Fall ist es eben so wirklich so ein junger Held, der kommt so als 17-Jähriger, quasi als Teenager noch an den Hof des Kublai Khan. Von seinem Vater wird er einfach dagelassen, abgeworfen, und dann wird er im Grunde von Kublai Khan aufgezogen, wird zum Bruder dessen Sohns, und dann ja, lernt diese Welt dort kennen, und wir dürfen, es gibt Intrigen, es gibt Schlachten, das Reich soll vergrößert werden, und er ist eben immer so mittendrin, praktisch das europäische Auge der ganzen Geschichte.
Mhm. Okay.
On three different in three different locations, Venice, Kazakhstan and Malaysia. And I think you were on it for a bit longer than I was.
7 months and a half.
Yeah, but it was long. I mean, I was five, I think, 5 months, four and a half, yeah. So it was a very long shoot. I mean, for you, it must have felt like a...
Yeah, it was a life. Like, for me, I have a life now there with all the people, all the crew. You know, it was like really a huge production, a huge crew, and we shot the journey of Marco Polo, but we did the journey, you know, from Venice to Kazakhstan to Malaysia. It was an adventure for all of us.
Ja, die beiden reden ja darüber, Chin Han und Richelmi, Lorenzo Richelmi. 8 Monate war...
Richelmi spielt Marco Polo.
Richelmi spielt Marco Polo. 8 Monate war der da, Chin Han nicht ganz so lange. Und Lorenzo sagt ganz einfach, es war sein Leben. Also ich meine, wir... Hier, Herr der Ringe wurde gedreht, 18 Monate, 8 Monate, das ist eine lange, lange Zeit. Gedreht wurde in Malaysia, es wurde in Venedig gedreht, in Kasachstan, also eben wirklich weit, weit weg. Und es war für Richelmi, der ja ein absoluter Anfänger im Grunde ist, wirklich eine ziemlich spektakuläre Zeit, kann man einfach nicht anders sagen. Und ja, man muss halt sehen, wie es jetzt eben weitergeht.
Für den Dreh sicherlich nicht unförderlich, wenn da so ein junger Schauspieler sich in ein Gefilde begibt, das er tatsächlich gar nicht kennt. Ähnlich wie es ja Marco Polo damals auch ging, an der Seite von Chin Han, der, wie du gesagt hast, ein Star ist im asiatischen Raum, den man schon eher kennt. Risiko ist natürlich auch immer so ein Ding, also auch für Netflix. Die können sich das auch schlecht leisten, 90 Millionen mal einfach so in den Sand zu setzen. Es ist ein gewaltiges Projekt. Oder, weiß ich nicht, war es für die jetzt einfach, nach dem, was sie schon gemacht haben bei Netflix, ist dann so ein Ding einfach nur der nächste naheliegende Schritt?
Soweit ich weiß, ist ja, also es ist auf jeden Fall der naheliegende Schritt. In diesem Jahr, das haben wir ja gesehen, Netflix ist bei uns an den Start gegangen und noch in anderen europäischen Ländern. In diesem Jahr, das 2014, ist einfach das Jahr der Expansion von Netflix gewesen.
Ja.
Und da war es klar, dass man auch mit was Großem, was Weltbedeutendem eben an den Start gehen musste. Und Marco Polo, das war ein Projekt, was Fusco eben tatsächlich schon eine längere Zeit mit sich rumgeschleppt hat. Und das jetzt eben nur den richtigen Partner braucht. Und da haben sich wirklich diese zwei gefunden, Netflix, Weinstein, wie schon gesagt, eben Fusco und Dan Minahan, war eben auch dabei. Dan Minahan ist ja übrigens jemand, der ja Game of Thrones und Homeland-Serien gemacht hat. Also der weiß ganz genau, wie sowas aussehen muss.
Der weiß, wie Erfolg funktioniert.
Ganz genau. Und Fusco ist eben jemand, der diese ganzen anderen Geschichten eben im Kopf hat. Und nun ja, du hast einfach diese Komponenten, diese Zutaten. Du hast Europa, einen europäischen Helden, und du hast Asien, also den Raum, den Netflix zwar jetzt noch nicht hat, den es aber natürlich irgendwann erobern muss und erobern will. Und also wirklich ein riesiges Netflix-Reich erschaffen will. Und wie passend das Ganze aussieht, das ist den beiden Machern natürlich eben auch absolut klar. Habe ich sie natürlich auch gefragt.
I think the idea of Marco Polo's extensive travels and the huge Mongolian Empire, which was a huge multicultural, you know, city, you know, of Kambilak, the capital city, it sort of has a very wide appeal. I think people, they're universal stories, but it's also, everyone's represented.
Yeah, and not by design, you know, because I had this written, you know, long before Netflix came along and got involved, but ultimately it was the perfect home for it. Just because of those reasons, and I felt, oh, this is so right, because, you know, with the buzzword of globalization and connectivity, Marco Polo and the Silk Road was really that was the earliest information superhighway, and Kublai Khan's a global outreach. It just all made a kind of beautiful sense.
Das finde ich übrigens ganz interessant, weil ich das jetzt schon von mehreren Leuten gehört habe, die bei Netflix unter Vertrag sind, auch bei dem Kickoff-Event in Berlin, bei dem ich war, wo es Interviews gab, zum Beispiel mit den Darstellern von Orange is the New Black und auch von ein paar anderen Serien, auch From Dusk Till Dawn, die Serie, habe ich mit Robert Rodriguez gesprochen, und jeder sagt eigentlich, Netflix lässt einen als Künstler wirklich machen. Also da quatscht kein Produzent irgendwie rein, sondern die vergeben den Auftrag und sagt, macht eine Serie, aber macht einfach nur, dass es gut wird. Das ist ja das Gleiche, was die auch sagen.
Das sagen die eigentlich immer, kann man sagen. Es läuft so lange gut, wie es gut läuft. Ich warte nur auf den Moment, wo es eben mal nicht so gut läuft, tatsächlich. Ja. Und umso mehr Geld du natürlich reinsteckst, umso höher ist das Risiko, ganz klar.
Ja, es ist eine Menge Geld drin. Du hast schon reingucken können. Wir kennen das von Game of Thrones, wo das Geld zumindest optisch, sage ich mal, gut angelegt aussieht, weil beides fett wirkt, wenn man sich's anschaut. Wie ist hier die Optik? Rechtfertigt das den hohen Preis?
Also der Preis ist definitiv gerechtfertigt. Also ich habe es alleine die Pferde sind eine teure Angelegenheit. Das denkt man eben immer gar nicht. 13. Jahrhundert, wenn es einigermaßen historisch korrekt aussehen soll oder sich anfühlen soll, immer eine teure Angelegenheit. In Malaysia, Kasachstan zu drehen, auch nicht gerade das Billigste. Hm. Riesige Sets, Komparsenmengen, unendliche Weiten mussten da gefilmt werden. Also das sieht auch wirklich schon sehr, sehr schick aus, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist es eine Serie, von der du sagen würdest, qualitativ, kann das an House of Cards oder Game of Thrones anknüpfen?
Ich glaube, es hat nicht diesen Fan-Appeal, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Es zieht sich ein wenig, aber ich glaube tatsächlich, dass es auf die lange Zeit gerechnet tatsächlich eine lohnende Investition sein kann, dass sich Netflix wirklich auch sagt, naja, lass doch mal 10 Jahre vergehen. Wir haben das im Portfolio, wir haben das drin, wir brauchen solche Sachen, die man sich angucken kann. Es ist eben nicht die Serie, die dich von der ersten Sekunde wie House of Cards oder wie Orange is the New Black mitnimmt, wo du einfach reinguckst, anmachst, bist mit der Musik und wupp, weg und am besten die gesamte Staffel durchgucken, sondern du brauchst tatsächlich deine Zeit, du brauchst mehrere Folgen, um wirklich in diese Welt reinzukommen. Es ist eher so eine Sonntagnachmittags-Serie, würde ich mal sagen.
Auch nicht verkehrt, haben wir ja auch schon einige von gehabt, wo man so ein paar erste Folgen dem Gefühl nach mal durchhalten muss und es sich dann entwickelt, ist ja auch ein wichtiges Stichwort. Eine Staffel kommt jetzt am Freitag raus. Wie siehst du die Chancen für weitere Folgestaffeln? Wird es nicht langweilig, die Rumrennerei in China beim Kublai Khan nach einer Staffel? Geht es weiter?
Ich glaube tatsächlich, das geht weiter, weil sie müssen es weitermachen, rein rechnerisch, rein finanziell, weil wenn du 90 Millionen Dollar investierst und dann nach einer Staffel aufhörst, dann war das echt, hast du ziemlich viel Geld in den Sand gesetzt und die Möglichkeiten da weiterzumachen, die sind da auf jeden Fall vorhanden. Das weiß auch John Fusco natürlich.
Well, you know, Marco was in China for 17 years.
Ja, 17 Jahre sollte Stoff genug ergeben für vielleicht noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere Staffeln. Prima, Freitag geht's los. Dein Fazit, das Schöne ist ja, wenn man tatsächlich Netflix-Kunde ist, man muss ja nicht für irgendwas nachzahlen. Es kommt einfach nur was Neues, was man dann für sich abrufen kann. Dein Fazit ist, wenn ich dich richtig zusammenfasse, durchaus lohnenswert. Man sollte dieser ersten Staffel eine Chance geben.
Ich finde, man sollte der wirklich eine Chance geben und ich glaube, sie kommt. Also wie gesagt, sie hat mich nicht von vornherein begeistert, sie hat mich nicht total mitgenommen, aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen Zeit dafür nimmt, dann kann das Spaß machen und ich gehe mal davon aus, dass sie auch darauf setzen. Nicht auf den schnellen Erfolg, sondern tatsächlich auf Zukunft.
Also ein vielleicht neuer Stern am Serienhimmel ab Freitag, das ist übermorgen auf Netflix neu, Marco Polo, die lang angekündigte Serie, startet erste Staffel für euch zur Verfügung. Danke Alex Soyer, der extra für uns nach Paris gereist ist, zum Eröffnungsevent dieser Serie und alles an Infos mitgebracht hat. Wir hören uns bei Gelegenheit wieder. Und Dankeschön. Sie hier, bis dann, sie ist auch nicht die Smashing Pumpkins, sie ist Inga Hinnenkamp.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Gewagt, Paramount, sehr gewagt. Klar kann jeder Filmverleih hingehen und eins seiner Werke ungefragt ins Oscar-Rennen werfen. Bei Filmriese Paramount darf man aber trotzdem fragen, was die eigentlich geritten hat. Ausgerechnet zu Transformers 4 hat der Verleih eine Werbekampagne drehen lassen, um ihn in der Kategorie Bester Film unterzubekommen. Ganz richtig, Transformers 4, bester Film. Dessen Vorgängerfilme waren zwar durchaus schon mal für den wichtigsten Filmpreis der Welt nominiert worden, aber beispielsweise in den Kategorien beste visuelle Effekte oder bester Soundmix. Dieses Jahr, so hört man von Paramount, will man den vierten Teil der Roboter-Alien-Filme aber vor allem in bester Film und auch beste Regie für Michael Bay platzieren. Ganz richtig, Transformers 4 als bester Film bei den Oscars. Sicherlich. Neue Horror-Comedy-Serie mit bekannten Namen. Für die neue Horror-Comedy-Serie Scream Queens konnten eben solche verpflichtet werden. Als Scream Queens bezeichnet man in Amerika nämlich Frauen, die durch ihre Schreiauftritte in Horrorfilmen berühmt wurden. Und so hat Sender Fox mit Stolz gleich zwei davon für seine neue Serie präsentiert. Jamie Lee Curtis, seit den 80ern bekannt aus Horrorklassikern wie Halloween, und Emma Roberts, die Nichte von Julia Roberts. Emma hat ihre Karriere Karriere im vierten Teil des Horror-Franchises Scream begonnen und ist aktuell in der dritten Staffel von American Horror Story zu sehen. Die erste Staffel von Scream Queens soll auf einem Universitätscampus spielen, der von einer Serie von Morden heimgesucht wird. Soweit so klassisch, viel mehr ist auch noch nicht bekannt. Start der Horror-Comedy-Serie ist im Herbst 2015. Universal weiter auf Jobs-Suche. Die Umsetzung des lange geplanten Biopics Jobs über Apple-Gründer Steve Jobs gestalten sich weiter schwierig. Nachdem zuerst Sony als Filmstudio abgesprungen war und dann Universal übernommen hatte, gibt es jetzt weitere Probleme bei der Besetzung. Natalie Portman hat nach Angaben ihres Managements die weibliche Hauptrolle in dem Film abgelehnt und damit ist sie nicht die einzige schwierige Personalie. David Fincher hatte zuvor schon als Regisseur abgesagt. Für ihn sprang Danny Boyle ein. Leonardo DiCaprio und später auch Christian Bale hatten die Hauptrolle abgesagt. Dafür sprang Michael Fassbender ein. Viel Ablehnung bei Hollywoods Elite also. Dabei stammt das Drehbuch vom Oscar-prämierten Aaron Sorkin, der schon mit dem Skript für The Social Network ein brillantes Buch vorgelegt hatte. Wer als weibliche Hauptrolle als nächstes nun für Natalie Portman einspringen soll, ist nicht bekannt. Die geplanten Dreharbeiten von Jobs werden sich dadurch aber auf jeden Fall weiter verzögern.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Der Winter steht uns bevor. Wir müssen uns um die Unseren kümmern. Um die Kranken und die Hilflosen. Wer noch stehen kann, versorgt die Verletzten. Und wer noch bei Kräften ist, folgt mir. Wir müssen retten, so viel wir können.
Und dann? Was machen wir dann?
Eine Zuflucht suchen.
Das ist leichter gesagt als getan. Im dritten und letzten Hobbit-Film Die Schlacht der Fünf Heere, der morgen schon, nicht erst am Donnerstag wie normal in die Kinos kommt, sondern morgen schon der Start von Hobbit 3, sozusagen einen Tag vorgezogen auf den Mittwoch. Was ist passiert? Es geht letzten Endes genau da weiter, wo der zweite Teil vom Hobbit geendet hat. Ihr erinnert euch, Bilbo Beutlin, der Hobbit, hatte zusammen mit den Zwergen deren heiligen Berg Erebor erreicht. Dort gab es das Aufeinandertreffen mit dem Drachen Smaug, der diesen Berg besetzt hatte. Smaug flieht, greift das Dorf der Menschen an, das sich am Fuße dieses Berges befindet. Das Dorf wird nahezu vollständig zerstört und den wir eben gehört haben, das war Bart, der Bogenschütze, wieder gespielt von Luke Evans, der also jetzt die Menschen unten im Dorf aufruft, nach einer Zuflucht zu suchen. Deshalb nicht so einfach, weil die Zwerge, die im Berg Erebor sitzen, keine Lust haben, Platz zu machen. Denn in diesem Berg befindet sich dieser riesengroße Goldschatz und vor allem der König der Zwerge, Thorin Eichenschild, weigert sich, diesen Schatz oder geschweige denn auch den Platz im Berg mit irgendwem zu teilen. Und dadurch kommt es zu ersten Konflikten. Die Schlacht der Fünf Heere heißt das Ganze deshalb, weil die Menschen nicht die einzigen sind, die Zuflucht im Berg suchen wollen, sondern auch bald die Elben auf dem Weg sind, die nämlich ihrerseits den Berg und den darin befindlichen Schatz für sich beanspruchen.
Sind die Bogenschützen in Stellung?
Ja, mein Herr.
Erteilt den Befehl. Wenn sich irgendetwas auf diesem Berg rührt, tötet es.
Und damit haben wir dann schon sozusagen drei Heere. Wir haben Zwerge, Menschen und jetzt auch Elben, die eingreifen. Dabei bleibt es natürlich nicht allzu lange, denn auch die Orks haben relativ viel Bock auf das Gold im Berg und schicken ihre Truppen wiederum los. Und das ist im Film so ein bisschen der Punkt, an dem ja das Ende der Geschichte eigentlich fertig erzählt ist und Regisseur Peter Jackson umschwenkt auf diese gewaltigen Schlachten. Dann sieht man, wie diese Orks und ihre genmanipulierten Riesenmonster aus allen Löchern gekrochen kommen. Das sind die berühmten Massenszenen, mit denen Peter Jackson schon im Herr der Ringe visuell wahnsinnig Eindruck schinden konnte. Auch da ist im Hobbit im letzten Teil die gesamte Leinwand wieder bis zum Bersten gefüllt. Dann mit Orks hatten wir jetzt schon die Menschen, die dabei sind, Elben und Zwerge, riesengroße Schlacht. Schlacht der Fünf Heere deshalb, weil irgendwann auch noch die Tiere des Waldes mit dazustoßen, ziemlich am Ende des Films. Das ist dann sozusagen die Schlacht der fünf Heere. In einem kleinen Nebensatz habe ich eben schon gesagt, habt ihr vielleicht als aufmerksame Hörer mitbekommen, dass die Geschichte doch relativ schnell zu Ende erzählt ist. Und da rächt es sich vielleicht ein kleines bisschen auch für Peter Jackson, dass er aus diesem einen Hobbit-Buch 3 Filme gemacht hat. Beim Herrn der Ringe war das noch etwas logischer, weil es ja auch 3 Geschichten waren, die man gut in 3 Filmen erzählen konnte. Hier haben wir eigentlich nur eine Geschichte und dieses Hobbit-Buch, wer es von euch gelesen hat, ist nicht mal besonders dick. Da also 3 jeweils über 2,5-stündige Filme draus zu machen, das ist natürlich schon ein Riesenanspruch ans Storytelling und genau da schwächelt dieser 3. Hobbit-Film auch ein klein bisschen. Im Endeffekt müsst ihr es euch vorstellen, wie eine eigentlich 15-minütige Geschichte, die in 2,5 Stunden Länge erzählt wird. Da muss man natürlich unheimlich viel ziehen und man muss ein großes Gewicht auf massive Schlachten legen, mit denen man ganz einfach Zeit schinden kann. Solange sich auf der Riesenleinwand Zwerge, Elben, Orks und Menschen die Köpfe einhauen, braucht man keine Geschichte zu erzählen. Am Rande findet ja so das ein oder andere Scharmützel statt, um die Geschichte zumindest ein bisschen am Leben zu erhalten. Da geht es um Konflikte, Thorin Eichenschild, König der Zwerge hatte ich erwähnt, der verwandelt sich so nach und nach auf diesem riesen Goldschatz sitzend zu einem ganz finsteren Typen, der er eigentlich gar nicht ist. Und auch Bilbo Beutlin, dessen Geschichte es ja nun mal eigentlich ist, der Hobbit, braucht ja noch irgendeine Aufgabe, der er im Film versucht nachzukommen. Wo ist es? Ich suche es. Da ist es.
Ich gehe.
Mach dich nicht lächerlich. Das schaffst du nie.
Warum nicht?
Weil sie dich kommen sehen und dich töten werden.
Werden sie nicht. Sie werden mich nicht sehen.
Ja, das ist dann der Versuch von Bilbo Beutlin, die Reihen der Orks zu durchbrechen. Ich werde das jetzt nicht erklären, was er da gesagt hat, denn die meisten von euch werden natürlich wissen, warum Bilbo an dieser Stelle sagt, nein, sie werden mich nicht sehen, weil er halt die technische Möglichkeit dafür besitzt. Das war ja im Endeffekt alles der Ausgangspunkt dieser Geschichte. Also, zusammenfassend können wir sagen über den 3. Hobbit-Teil. Es ist natürlich wieder ein fulminantes Kinoerlebnis. Wer möchte, auch in 3D und in High Frame Rate, also in 48 Bildern pro Sekunde anstatt wie normal 24 Bildern pro Sekunde. Technisch ist das alles auf absolut neuestem Stand. Diese Massenszenen sind genauso gewaltig, wie es die Fans auch erwarten. Die Story, wie gesagt, naja, da ist nicht mehr viel am Ende zu erzählen. Deswegen ist das vielleicht so ein kleiner Minuspunkt am Film. Ich denke, die Fans werden das verzeihen können. Unterm Strich könnte man jetzt immer sagen, 2 Filme hätten es sicherlich auch getan. 3 Filme war am Ende dann vielleicht doch einer zu viel. So viel zum Film. Wir gucken gleich nochmal auf die große Weltpremiere von letzter Woche in London, bei der ich war und mit einigen der Schauspielern sprechen konnte, die tatsächlich sich so ein bisschen auf so einer Farewell, auf so einer Abschiedstour befunden haben. Und es war mitunter durchaus melancholisch, was die Stars mir am roten Teppich erzählt haben. Das erzähle ich euch gleich noch. Und ja, wie gesagt, ich war letzte Woche bei der großen Weltpremiere vom 3. und letzten Hobbit-Film in London. Riesengroßer, 200 Meter langer Auenland-Grüner und kein roter Teppich zur Premiere. Geschätzte 5.000, 6.000 Fans entlang dieses Teppichs, die teilweise tagelang am Leicester Square mitten in der Londoner Innenstadt gekämpft hatten, um ihre Stars zu sehen, wie zum Beispiel Orlando Bloom, der seit insgesamt sage und schreibe 16 Jahren in diesem Tolkien-Universum dabei ist. Der hat ja in den Original 3 Herr-der-Ringe-Filmen mitgespielt und jetzt in 2 der 3 Hobbit-Filmen auch. 21 Jahre alt war er, als er gecastet wurde für die Rolle des Legolas. Mittlerweile ist er 37, 16 Jahre lang immer wiederkehrend in einer Rolle. Für ihn war es definitiv ein bewegender Abschied.
He's the action elf, isn't he? He comes in, shoots his bow and arrow, pouts a bit and then exits screen right or screen left and you know, it seems to work. Fans loved it, I loved it and I've loved playing it and it's going to go on now. My son will get to watch it, hopefully his son, and I'll be great, great, great granddad Orlando, who played Legolas in Lord of the Rings, and that's kind of cool, isn't it?
Ja, irgendwann sagt er, ist der Ur-Ur-Urgroßvater Orlando, der mal in Herr der Ringe den Legolas gespielt hat. Also definitiv eine Rolle fürs Leben. Für jemand anderen war die Rolle sicherlich auch wichtig, die er gespielt hat, aber nicht nur das. Die Rede ist von Andy Serkis. Das ist der Mann, der Gollum Leben eingehaucht hat. Und seitdem, seit Andy Serkis in dieser Motion-Capturing-Rolle, also wo er diesen Gollum gespielt hat und dann hinterher per Computer in Gollum verwandelt wurde. Seitdem hat sich für ihn tatsächlich eine komplett neue Karriere entwickelt, hat er mir erzählt.
you know, Peter gave me that opportunity to play that role, which then offered up so many other parts and experiences and great characters to play. I mean, it really is, performance capture is the greatest acting tool of the 21st century, I believe, in terms of next generation storytelling. It sits in this extraordinary convergent space that allows freedom to play anything, no matter who you are, no matter what height you are, what the colour of your skin is, what sex you are, if you can play the character, that technology allows you to play it. So it's an incredibly democratic way of working.
Also Andy Serkis hat gesagt, das Großartige am Performance oder Motion Capturing ist einfach, dass es eigentlich vollkommen egal ist, wer man ist, weil man dadurch jede Rolle spielen kann. Er, wie gesagt, hat Gollum gespielt. Das hätte aber auch eine Darstellerin sein können. Man muss tatsächlich einfach nur performen und aus technischen Möglichkeiten gesehen ist hinterher alles drin. Man kann alles aus einer Figur machen, wenn man diese Technik anwendet. Und mittlerweile, ausgelöst durch Herr der Ringe und durch die Hobbit-Filme, ist Andy Serkis tatsächlich der Mann in Hollywood, der zu Rate gezogen wird, wenn es um Motion oder Performance Capturing geht. Also für ihn ist eine komplett neue Karriere draus geworden. Mit Martin Freeman, dem Bilbo Beutlin-Darsteller, habe ich auch noch gesprochen, weil natürlich die Frage ein bisschen im Raum stand, war es das denn jetzt wirklich oder kann es noch irgendwie mit den Geschichten aus Mittelerde weitergehen?
Oh God, no, I think it's the end. Yeah, I don't know how you'd get more out of this one. No, as far as I'm, when I finally said goodbye, a year and a half ago, I was walking off set and I said, is that really the end? And he went, no, that really is the end. And I was like, you sure? And he said, yes, that's definitely, we won't be coming back. So no, that's it.
Ja, also er sagt, der Regisseur Peter Jackson hätte ihm am letzten Drehtag, als er gegangen ist vom Set, hätte er ihn nochmal gefragt, so war es das denn jetzt wirklich? Und Peter Jackson hätte eindeutig gesagt, ja, diese Geschichte ist jetzt einfach fertig erzählt. 6 Filme, die Geschichte fertig erzählt. Wir erinnern uns kurz an Star Wars und an George Lucas, der auch gesagt hat, nachdem die Vorgeschichte zu den 3 späteren Filmen durch Episode 1, 2 und 3 fertig war, da kommt nichts mehr. Dann hat er alles an Disney verkauft und nächstes Jahr, wir wissen es genau, kommt Episode 7 von Star Wars raus. Also, liebe Hobbit, Mittelerde und Herr der Ringe-Fans, noch ist nicht aller Tage Abend. Wer weiß, ob es da nicht vielleicht doch noch irgendwann mal eine Geschichte gibt. Die Premiere war sehr, sehr fett. Da kann man nicht dran meckern. Alle Stars wirklich auf den, bei einer roten Teppich gesagt, auf dem grünen Teppich, haben viele, viele Autogramme gegeben, Selfies gemacht mit den Tausenden von Fans, die da waren. War ein schöner Abschied und wenn ihr diesen Abschied in vollendeter Form im Kino sehen wollt, ab morgen, der Herr der Ringe, jetzt fange ich auch schon an, der Hobbit, die Schlacht der 5 Heere, heißt der 3. und letzte Hobbit-Teil, ab morgen im Kino. Herrgott, noch eins. Im Kino ist er spontan von 0 auf Platz 2 geklettert, kurz hinter den Hungerspielen, hinter Mockingjay Teil 1. Seit letztem Donnerstag ist Paddington, der Bär mit dem blauen Duffelcoat und dem roten Schlapphut im Kino, ist so eine Mischung aus Animations- und Realfilm. Und was einige Zeit vor so einer Filmveröffentlichung liegt, ist natürlich der Dreh. Anna Wollner war bei diesen Dreharbeiten in London dabei.
Ein sonniger Morgen in London, Ende November 2013. Im Nobelviertel Primrose Hill wachen gerade die reichen Bewohner der Stadt auf. Jude Law wohnt ums Eck, Jamie Oliver nur ein paar Häuser weiter. Schön ist es hier, schön ruhig. Normalerweise. Heute allerdings herrscht Chaos in der Gegend. In einer kleinen Seitenstraße, dem Chalcot Crescent, herrscht ein geschäftiges Treiben. Es ist eine kleine, U-förmige Straße mit diesen typischen Londoner Reihenhäusern. Bunt angemalt, blau, gelb, zart rosa, alles ist dabei. In Paddington soll hier die Familie Brown leben. Eben jene Londoner Mittelschichtsfamilie, die dem am Bahnhof Paddington gestrandeten Bären Unterschlupf gewährt.
Streuner voraus, nicht hinsehen. Der Bär will uns sicher nur irgendwas verkaufen.
Hallo, du.
Mary.
Hallo. Ist ein junger Bär, der unsere Hilfe braucht, Henry.
Die beiden Schauspieler Sally Hawkins und Hugh Bonneville steigen aus einem grauen Kombi und verschwinden fast schon fluchtartig in einem der kleinen Häuser. Eingemummelt in dicke Wintermäntel, denn trotz strahlend blauem Himmel ist es kalt. Und frieren werden die beiden Schauspieler, die die Browns spielen, heute noch genug. Um sie herum trifft die Filmcrew die letzten Vorbereitungen für den Drehstart. Der Regisseur David King gibt Anweisungen für die Position der Kamera. Stative mit großen hellen Lampen werden durch die Gegend geschoben. Lichtaufbauten versperren die halbe Straße. Auf der Dispo für heute stehen insgesamt 6 Szenen. In der ersten Szene verlässt das Ehepaar Brown zusammen mit ihren Kindern und dem Bären Paddington das Haus. Dabei stehen sie unter strenger Beobachtung des Nachbarn.
Sorry, Mr. Curry. This is Paddington.
He's a bear.
Im fertigen Film klingt das dann so.
Das ist Paddington. Er ist ein Bär.
Das kann ich sehen.
Hawkins, Bonville und die Kinder müssen die Szene mehrmals wiederholen, bis der Regisseur zufrieden ist. Nur einer, der fehlt. Paddington selbst ist nicht da. Aus gutem Grund, flüstert David Heyman am Rande des Sets.
We're still developing it. That's not final. That's a reference more than anything else. You know, there were wonderful drawings of Paddington. That have been used in the TV animation and in the books. Paddington is existing in the real world. We're showing Paddington in real life situations. And what we had to do is really, in a way, bring Paddington a little more to the real world and bring the real world a little more to Paddington. Rather than a toy bear or a teddy bear, we wanted to make Paddington more like a real bear.
Ein richtiger Bär, der im Film animiert wird. Erst nach den Dreharbeiten entsteht Paddington am Computer. Die Schauspieler um Hugh Bonneville müssen erstmal nur so tun, als sei der Bär Paddington bei ihnen.
It's quite a complex set of things that go through your mind, because we spent several days with Colin Firth, who's going to voice the bear, and now we have a stand-in, we have invisible, we have nothing, we have a stick, we have a physical, we have imagination, we have a physical Paddington who's done a lot of the comedic stuff, Javier,
and then another actor
who does a lot of the sort of text stuff called Gus. So we have several different Paddington.
Bonville lacht und gibt sich gar nicht erst die Mühe, über die komische Situation nachzudenken.
We shoot it and they work around us and come in with all their technical gizmos that I don't pretend to understand.
Der Technikspezialist am Set ist im Moment David Heyman. Der Produzent hat schon Harry Potter gemacht, ist mit den aufwendigen Spezialeffekten vertraut und erklärt die umständlichen Dreharbeiten.
Every time you have a shot in which there's Paddington, you bring out that head, so they can have it as a lighting reference, so they can see what it would look like in the environment with these lights. Then they bring out a silver ball, which they show the reflective side and the dull side, which is again to show that you can see where the lighting sources are from. And that information is put into the computer and helps define, so that the character will feel like Paddington, he is actually in the environment as opposed to.
Bonville und Hawkins stehen derweil etwas verloren auf der Straße und reiben sich die kalten Finger. Die Schauspielerin Julie Walters stellt sich zu ihnen und bringt wärmenden Tee mit. Walters spielt eine Nachbarin der Browns. Dass sie Paddington bei den Dreharbeiten nicht sehen kann, stört sie nicht. Als Mrs. Weasley im Potter-Universum ist sie mit dem Zauber der Filmeffekte bestens vertraut.
Well, better than some actors I've worked with. So it's fine. And we had a lot of that in Harry Potter, where things weren't there. And some, when the children were little, they often weren't there either, you know, for the scene, because they couldn't do the hours. So you kind of get used to that.
Die Schauspieler haben gar keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie komisch und albern es für Außenstehende doch aussehen mag, was sie hier tun. Sie wollen es auch nicht. Als das Angebot für die Rollen kam, haben sie alle sofort zugesagt, weil Paddington eben jeder kennt, sagt Bonville zum Beispiel.
I think like a lot of British people, and obviously millions of people around the world, you know, one grew up with them. I certainly remember, it's in our DNA really, certainly my generation. And I remember reading Paddington as a kid and being intrigued by these characters of Mr. Gruber.
Und auch Heyman hat natürlich eine ganz eigene Paddington-Geschichte.
When I told my mother that I was trying to get Paddington made, she gave me Paddington from when I was a young boy, which was a little dusty.
Angestaubt wirkt im fertigen Film fast nichts mehr. Paddington fügt sich ganz harmonisch in sein menschliches Umfeld. Der eigentlich als Kinderfilm gedachte Film wird so zur perfekten Familienunterhaltung.
Und jetzt hört noch mal ganz genau hin, wie sich Paddington dann in der deutschen Synchronisation anhört.
Sag mal, solltest du nicht besser zu Hause sein?
Oh ja, das sollte ich. Aber irgendwie bin ich noch nicht ganz dahinter gekommen, wie ich eins finde.
Habt ihr die Stimme erkannt? Ja, ich finde es ganz schwer zu erkennen, es ist nämlich Elias Mbarek. Hätte ich nur vom Hören wahrscheinlich nicht erkannt. Der spricht Paddington in der deutschen Synchronisation. Ich habe ihn vor der Sendung getroffen und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, über seinen Paddington.
Nee, das Original war tatsächlich so, das war ganz toll gesprochen von Ben Whishaw, aber der hat eine ganz andere Stimme als ich. Die ist viel höher, seine Stimme, und klingt wirklich ganz anders. Insofern konnte ich da nichts adaptieren. Und wir haben insofern einfach einen ganz eigenen Paddington geschaffen, der aber jetzt auch keine Comicfigur sein sollte. Insofern, ich spreche da nicht besonders anders. Also höchstens vielleicht ein bisschen, ich habe versucht, dieses warmherzige, höfliche in die Stimme mit einfließen zu lassen. Aber es sollte eben keine Überzeichnung sein.
Elias Mbarek, für den es ja aktuell wirklich sehr gut läuft. Im vergangenen Jahr erfolgreichste Film des Jahres mit Fuck You Goethe. Und jetzt, wie gesagt, zu hören seit Donnerstag, im Kino als Stimme von Paddington. Damit sind wir durch für heute, liebe Freunde. Eine Stunde Film am Dienstagabend ist zu Ende. Ich bedanke mich wie jeden Dienstag brav bei euch für die mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Freue mich auf nächste Woche Dienstag, wenn ihr wollt, wenn ihr könnt, seid ihr dabei. Dann ist unter anderem Lars Eidinger unser Gast zum Film Die Wolken von Sils Maria. Lars Eidinger an der Seite von Juliette Binoche und Kristen Stewart. Spannender Film, reden wir nächste Woche drüber. Ich bin Tom Westerholt, sagt danke und tschüss für heute. Bis nächste Woche. Macht's gut.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.